ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Ich freue mich jedes Mal vor dem Orchester zu stehen und ist ein großes Fest. Ich bin eigentlich der Einzige, der keine richtige Musik von mir aus, also in Töne wirklich bringt. Diese Freude an das, was ich tue, das habe ich nach wie vor. Ich wünsche mir das für immer.
Ich begrüße heute den Dirigenten und freue mich wirklich sehr. Andres Orozco Estrada, schön, dass Sie Zeit haben.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
Sie stehen am Silvesterabend am Pult hier in Dresden beim traditionellen Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle. So ein Jahreswechsel ist immer verbunden mit Wünschen, mit Hoffnungen. Wenn Sie musikalische, persönliche mit uns teilen würden, welche sind das?
Klar, also auf die Bühne gehen mit Wünschen, Hoffnungen, nicht so viele. Also da gehe ich auf die Bühne nur mit dem Wunsch, dass das Konzert gut wird. Also außer diese Wünsche habe ich auf die Bühne in dem Moment eigentlich nicht. Aber jetzt im Ernst, klar, also ich glaube, zumindest auch von meiner Herkunft her, ich bin ja in Kolumbien geboren, da ist diese Feier sozusagen fast genauso wichtig wie Weihnachten zum Beispiel. Weil man darf ja nicht vergessen, das ist ein Land mit einer nicht so einfachen Geschichte. Man quasi überlebt ein Jahr nach dem anderen irgendwie, jetzt mal ein bisschen vielleicht extrem formuliert. Also was ich damit sagen möchte, ist also diese Silvester, dieser Moment, wo Mitternacht, wo die Glocken klingen, hat man auch den Moment zum Reflektieren. Auch wie war das Jahr, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft. Also doch ein Moment für Selbstreflexion oder Kritik oder wie auch immer. Und gleichzeitig aber automatisch eben dieser hoffnungsvolle Blick nach vorne, was kann noch besser werden, was möchte ich aus den Dingen, die ich nicht geschafft habe, doch schaffen. Und was wünscht man sich dann? Und ich in meinem persönlichen Fall, natürlich neben den wichtigsten normalen Sachen wie hoffentlich eine Welt, die ruhiger wird, die friedensvoller wird, die verständnisvoller und tolerant und so weiter. Das ist wirklich erste Priorität, logischerweise. Sonst natürlich für mich selbst, in meiner Familie, also viel Gesundheit, viel Glück im Sinne von wirklich genießen das, was man tut. Diese Gabe zu bekommen, von wo auch immer das kommt, dass man wirklich genießen kann und genießen weiß und dafür, wie gesagt, auch die entsprechende Gesundheit und Motivation. Also diese Freude an das, was ich tue, das habe ich nach wie vor. Ich wünsche mir das für immer und das ist immer eine der wichtigsten Wünsche für mich am Anfang eines Jahres, dass ich noch ein Jahr mit voller Kraft und mit voller Emotionen durchstehen kann.
Wenn man Sie jetzt beobachtet und auch vor allem auf der Probe, das Jahr geht zu Ende, aber Sie haben dieses Jahr auch mit großer Kraft, mit großer Energie durchgestanden. Jetzt könnte ich fragen, wo holen Sie das her? Also Sie sagen, am Anfang, man wünscht sich Kraft, aber Sie ziehen das ja durch. Mit welcher Leidenschaft, mit welchem Feuer Sie agieren?
Ja, danke. Ich glaube, auf die eine Seite kommt aus der Musik sehr viel. Die Musik, und mit der Musik meine ich die Noten, so die Meisterwerke, aber auch die Musiker und Musikerinnen, die das zum Klang bringen. Man darf ja nicht vergessen, ich produziere keine richtige Musik sozusagen. Also ich mache wenn ein paar Geräusche, ein paar störende laut atmen oder was auch immer. Also ich bin eigentlich der Einzige, der keine richtige Musik von mir aus, also in Töne wirklich bringt. Ich informe und ich mache gemeinsam, aber daraus kommt sehr viel Kraft und diese Kraft, diese Energie und wie gesagt, dieser große Traum, das wahr wird für mich, jedes Mal auf die Bühne zu stehen und vor solche tollen Orchestern zu stehen, das ist immer so ein Geschenk, wirklich so eine Freude und ich erlebe das und ich spüre es wirklich jeden Tag. So, deswegen sagte ich, mein Wunsch ist, dass ich hoffentlich genau das so Tag für Tag empfinde, das ganze nächstes Jahr und so weiter und so fort, damit ich das, was ich tue, wirklich mit dieser Leidenschaft auch in das Orchester reingeben kann und hoffentlich auch fürs Publikum genauso diese Energie ausstrahlen kann.
Auf jeden Fall strahlt die aus. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie im Grunde keine Töne produzieren, aber Sie haben angefangen in Ihrer Heimat Kolumbien mit Geige. Sie haben also Geige gelernt, also haben Töne produziert und haben sich dann aber recht schnell aufs Dirigieren festgelegt. Woher kam dieser Wunsch, dieser Drang? Ich meine, es gibt viele Dirigenten, die mit Geige angefangen haben und die dann weggelegt haben. Aber trotzdem, vielleicht schult das ja auch das Gehör. Was war dann für Sie der Moment, wo Sie gesagt haben, die Geige lege ich hin, ich dirigiere.
Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehrere Momente, aber tatsächlich, wie Sie gesagt haben, was es interessant ist oder wichtig ist vielleicht zu sagen, ist, dass es war kein ein bestimmter Moment, es waren mehrere und es war relativ früh. Also ich habe dann eben Geige gespielt, Ich habe angefangen, als ich 6 Jahre alt war. Und dann habe ich auch im Orchester gespielt und in Kammermusik und so weiter. Und da parallel irgendwie hat mich diese Figur von diesem Mensch oder diese Frau in dem Fall, wir hatten eine Dirigentin, die uns dirigiert hat, das Orchester da bei mir zu Hause in Medellin, in meiner Schule. Das hat mich immer fasziniert. Nicht nur sie als Person, als Persönlichkeit, sondern was daraus entsteht in diese Interaktion, diese Kommunikation mit dieser Person, die da vorne steht und etwas sagt und in der Probe uns hilft, da irgendetwas besser zu verstehen oder besser zu musizieren und dann, wie sich das verändert. Und ich glaube, dieser Sozialaspekt im Sinne nicht von Party oder gemeinsam irgendwie, sondern dieser Sozialaspekt im Sinne von aufeinander hören, also hören, was die Musiker und Musikerinnen des Orchesters anbieten, hergeben und wie kann ich das mit meinem inneren Klang irgendwie kombinieren. Das habe ich zwar mit 14 Jahren nicht so genau wissen können, aber heutzutage kann ich das quasi rückblickend betrachten und dann sehe ich, genau das ist das passiert in meinem Ohr. Zum Beispiel, ich habe dann immer Geige gespielt, in der zweiten Geige, was sehr schön war, weil ich war irgendwo in der Mitte des Orchesters oder des Klanges. Das heißt, mein Spielchen war, während des Spielens im Orchester, immer quasi die Leute anzuschauen, die gerade was Wichtiges zu tun hatten, außer ich selber. Ich wusste schon, okay, jetzt kommt die Melodie bei den ersten Geigen, die saßen rechts von mir, dann habe ich immer irgendwie die angeschaut, mich selber testen, erwische ich die Leute, die etwas Wichtiges zu sagen haben. Und letzten Endes, was ich eben heute sagen kann, ist, das ist im Grunde ein Teil von der Funktion, das technische Funktion von Dirigenten, ist diese Antizipieren, in Voraus, wer spielt und was. Und das heißt, da habe ich schon das angefangen, irgendwie zu trainieren und so ging es dann weiter und irgendwann stand ich da und bin ich glücklich darüber.
Eigentlich war es folgerichtig, dass Sie diesen Schritt gewählt haben. Sie sind dann nach Wien gegangen, Sie waren recht jung und Sie leben jetzt schon über 20 Jahre in Wien. Was macht diese Stadt für Sie so aus? Warum war es ausgerechnet Wien? Ich meine, es ist eine Musikstadt, aber Dresden ist eine Musikstadt, Prag, es gibt so viele Musikstädte.
Das ist korrekt. Es gibt viele Musikstädte und immer mehr, was mich auch freut, in verschiedenen Art und Weisen. Auch in Kolumbien gibt es auch schöne Musikstädte mittlerweile. Aber Wien hatte natürlich doch eine wichtige, hat nach wie vor, aber damals auch eine wichtige Tradition, auch im Sinne von der Ausbildung für Dirigenten. Es gab eine berühmte Schule, sage ich mal so, der berühmte Dirigent Hans Swarovski. Ich habe zwar bei ihm nicht studiert, aber doch diese Schule hat sich quasi in die Welt dann gezeigt. Also die Studenten, die wie Claudia Bard oder Zubin Mehta und so weiter. Und das war für mich schon irgendwie ein wichtiger Aspekt. Es gab sogar einen Kolumbianer, einen Dirigent, der auch dort studiert, also lange vor meiner Zeit. Und den habe ich auch kennenlernen dürfen. Das heißt, ich dachte, da muss wirklich was Besonderes geben. Und deswegen habe ich dann doch die Reise nach Wien gemacht und ja, die Prüfung und alles bestanden. Und jetzt nach wie vor finde ich in Wien immer Momente, wo man auf die Straße geht oder in die Museum und so.
Dann was sie inspiriert auch
genau.
Selber.
Und das ist einfach eine Inspiration. Oder manchmal auch in den Konzerte selber gehen und die Konzerte zuhören, besuchen. Das entsteht einfach so eine Geschichte, so eine Aura, die nennt man einfach mit. Aber wie gesagt, zum Glück ist das Leben heute so international, dass man auch in viele, viele andere Städte auch genauso viel Musik erleben kann und das freut einem.
Und Wien hat Ihre Karriere ja auch beflügelt. Sie waren Einspringer, ich glaube im Jahre 2004 im Musikverein. Und das muss ich noch sagen, Sie wurden dann von der Presse nach diesem Konzert als das Wunder von Wien betitelt. Und mir kam so eine Parallele zu Leonard Bernstein, der 1943 im Grunde seine Karriere auch als Einspringer quasi begonnen hat bei den New Yorker Philharmonikern in der Carnegie Hall. Erinnern Sie sich an diesen Moment? Was ging da in Ihnen vor?
Ja, ich erinnere mich natürlich ganz genau, wie das war. Also vielleicht eine kurze Anekdote davor. Und das ist, glaube ich, jetzt kann ich das erzählen. Damals dürfte ich das nicht. Also man hat mich angerufen, man kannte mich von meinen Diplomprüfen. Ich hatte ein Diplom gemacht kurz davor. Da hat man gesehen, was ich mache sozusagen oder wie ich das mache. Dann wurde dieser Herr Heinz Wahlberg wurde dann krank und dann hat man mich kurz kontaktiert und hat man mich gefragt, möchtest du das übernehmen? Und ich habe gefragt, natürlich, was ist das Programm? Und auf dem Programm stand Vierte Bruckner und die 4 letzten Lieder von Richard Strauss. Und die erste Frage war, kennst du die Stücke? Hast du sie schon mal dirigiert? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Gib mir einfach eine Stunde, dass ich gut überlege. Aber tatsächlich, ich hatte die Werke noch nie in meinem Leben gesehen und gehört. Beide nicht. Also die Vierte Bruckner, vielleicht irgendwann mal eine Aufnahme, irgendwann mal gehört. Die 4 letzten Lieder gar nicht, weil ich habe sie ja auch nicht auf die Hochschule Musik, Universität, habe ich die Werke nicht studiert. Aber, und jetzt kommt der witzigste Teil, denke ich mal, wie gesagt, heute rückblickend, man hat mich gefragt in dem Moment, hast du die Werke schon dirigiert? weil das war irgendwie eine Art Voraussetzung, ne? Und ich sagte, ja, natürlich, ich habe sie in Kolumbien dirigiert, weil ich zwei Dinge habe ich gedacht. Erstens, das kann niemanden, wie gesagt, das ist nicht so wie heutzutage, da hätte man das nicht nachprüfen können. Also ich hatte eine Stunde Zeit und dann bin ich gerannt zum Musikbibliothek und dann habe ich die Werke angeschaut und dachte, okay, schaffe ich das oder schaffe ich nicht? Und der zweite Gedanke war, also das ist natürlich so eine große Chance, eine große Möglichkeit. Und ich dachte, und vielleicht ist das auch wichtig so im Leben manchmal, ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren. Entweder geht es gut, hoffentlich sogar sehr gut, oder es geht irgendwie normal oder vielleicht nicht besonders gut, aber ich habe nicht viel zu verlieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es eben nicht so gut geht und dann ist nichts passiert und dann bleibt alles, wie es war. Oder vielleicht doch daraus entsteht was Besonderes. Also risikofreudig muss man sein. Und das habe ich dann einfach so gesehen. Und dann natürlich dann von dem Moment, das war mittags, wo mir gesagt wurde, okay, Sie machen das. Und nächsten Tag um 9 Uhr war die Probe. Da hatte ich diese halbe Tag, um diese Werke zu studieren. Und so habe ich dann die ganze Nacht durch nur studiert, ein paar Stunden geschlafen. Und dann ging ich schon gleich in die Probe. Und dann ging es doch recht gut und es war ein erstaunlich schönes Konzert und ich war froh, glücklich. Und ich erinnere mich vor allem zwei Tage später, wo dann diese Kritik dann auf die Zeitung stand, hat mich jemand angerufen und sagte, ja, das ist so toll und sensationell. Und dann habe ich nur gedacht, okay, was für ein Glück, was für eine Freude. Und natürlich, jetzt wird es ernst. Und jetzt muss ich tatsächlich jetzt schauen, dass ich alles, was ich tue, so gut wie möglich, weil jetzt möchte ich diese Chance nicht mehr quasi das Glück überlassen, sondern jetzt nehme ich es in die Hand und seitdem hat sich alles so weiterentwickelt und jetzt bin ich da.
Wahnsinn, vor allen Dingen Bruckner, das ist für die Österreicher im Grunde so ein Hauskomponist. Das ist ja jetzt nicht ein Werk, wo man sagt, kennen die vielleicht nicht so, aber gerade bei Bruckner. Andererseits zeigt es auch dieses Unvoreingenommene, an eine Partitur ranzugehen. Ist Ihnen das nochmal passiert? Haben Sie das nochmal genutzt? Man kann das intensiv studieren, man kann Monate, sich Jahre beschäftigen. Aber andererseits zeigt es ja auch dieses Unvoreingenommene bringt ja auch Musikalität.
Das ist richtig. Ich glaube, in dem Zusammenhang von das, was Sie sagen oder wie Sie das beschreiben, ich glaube, es hat oft bei mir eher mit dem Momente von interpretatorischen Fragen oder Antworten, besser gesagt. Nämlich, man überlegt, man studiert sehr viel, man weiß alles doch ziemlich genau, quasi sehr kopflastig und vielleicht gibt es ein paar Momente, wo man sich dann etwas zurücklehnen muss oder ein bisschen Abstand nehmen muss und dann versuchen die Sachen etwas aus dem Bauch heraus, auch mit einer gewissen Musikalität, Instinkt und quasi sich auch erlauben, diesen Instinkt zu folgen. Und das ist der Moment, wo ich dann mehr Abstand nehme und das passiert immer wieder. Aber diese Grundlage vom Studieren, von Vorbereitung, die muss immer geben. Ohne das kann das andere eigentlich nicht entstehen. Also diese doch gewisse Spontanität.
Andres, nun dirigieren Sie die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker. Sie waren dort auch Chef. Für uns Außenstehende, gibt es Unterschiede im Klang, mal abgesehen von den Wiener Hörnern und Wiener Oboen?
Ja, es gibt Unterschiede. Also in Wien gibt es vor allem jetzt gerade bei den Wiener Philharmoniker zum Beispiel auch die Streicher, die sind sehr einheitlich. Also sie haben sogar einen eigenen Luthier, der die Instrumente pflegt. Und also ist wirklich alles sehr kompakt. Und das hört man auch. Es ist auch eine Tradition. Es liegt nicht nur an den Instrumenten. Oder es ist das wenigste Teil liegt an den Instrumenten. Es liegt an den Spielern. Und die Tradition, die nach Jahrzehnten weitergegeben wird an den Studenten, an die Kollegen und so weiter. Und dieser Klang formt sich und wird immer gepflegt. Und ich finde das faszinierend. Aber das Schöne ist, das gibt's auch in viele andere Orte. Zum Beispiel hier in Dresden bei der Staatskapelle ist eine ähnliche Situation. Und zwar sehr anders, ist ein anderer Klang. Aber man merkt, da ist ein eigener Klang. Das ist wiedererkennbar. Und das ist wunderbar. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und das Schöne ist, dann komme ich dazu und dann versuche ich, eine Kombination daraus zu machen. Aus das, was das Orchester oder diese Klangkörper mir gibt und anbietet. Und meine Vorstellungen dann gemeinsam versuchen, dann doch eine authentische und für uns quasi einmalige Interpretation daraus zu machen.
Schließt sich meine Frage an, wie sehr kann man als Gastdirigent in den Klang einwirken oder geht es Ihnen darum, sich mehr in das Werk zu vertiefen?
Also ich glaube alles. Können kann man alles. Ich glaube, es ist
auch in der kurzen Zeit der Proben?
Ich glaube, es ist nur eine Frage von, was ist von Prioritäten, auch im Sinne, ob es die Zeitpriorität ist, oder wie viel zu tun gibt und so weiter und so fort. Das ist eher eine praktische Frage. Aber können ist alles möglich. Warum? Weil die Musikerinnen und Musiker, die da sitzen, die kennen meistens diese Werke sehr gut oder fast besser als wir. Und das heißt, die sind bereit. Die brauchen nur von uns, Dirigenten, Dirigentinnen, einfach genau diese Impulse, diese Feedback oder diese Richtung oder diese Führung, wie auch immer. Und das entsteht durch das Dirigieren selbst, also durch die Gestik, durch die Proben, wie, was man probt, was man sagt und warum und so weiter. Und da entstehen dann viele Dinge. Aber in meinem persönlichen Fall, so wie ich das betrachte, beobachte und selber versuche zu erleben, ist das eben diese Kombination auf doch zu hören, was das Orchester anbietet, weil da gibt es sehr viele schöne Ideen, die vielleicht nicht meine Ideen waren, aber ich kann sie quasi umwandeln und dann ist für mich nicht quasi eine ausgeborgte Idee oder eine Kopie, sondern ich integriere diese Idee in meine eigene Version oder unsere Version und wenn das einem gelingt, dann ist es was wirklich ganz Besonderes. Das macht wirklich viel Spaß.
Was bei Ihnen so besonders ist, Sie beschäftigen sich mit historischer Aufführungspraxis ebenso wie mit moderner Orchesterliteratur und modernem Instrumentarium. Wie verändert sich Ihr Zugang zum Klang, beispielsweise wenn Sie eine Beethoven-Sinfonie dirigieren?
Auch da nochmal, also ich habe meine eigene Vorstellung und ich habe natürlich auch mit dieser Aufführungspraxis und so weiter viel zu tun, aber da muss ich einfach wieder schauen, wo stehe ich, mit wem musiziere ich die Sinfonie. Es ist doch anders, wenn ich die Sinfonie in Amerika zum Beispiel musiziere oder in London oder in Wien eben oder in Köln oder in Leipzig oder in Dresden, weil jedes Orchester, wie gesagt, hat doch eine eigene Tradition und da entstehen genau diese magischen Momente. Also das heißt, immer, wie gesagt, immer das Aufeinander hören und miteinander gestalten und dann gemeinsam wirklich etwas schaffen, dass es am Ende für jede das Gefühl entsteht, wir wollen das alles so machen und nicht nur, weil er das sagt, sondern wir empfinden das alle eigentlich genauso. Das ist unsere richtige Version.
Welches ist für Sie das größte Kompliment, was Ihnen ein Orchester zurückgeben kann, außer dass es so gespielt hat, wie Sie sich das vorgestellt haben, Ihre Interpretation?
Also ich glaube, das größte Kompliment ist tatsächlich, wenn ich spüre, die Musiker haben Freude, also möchten und sind voll dabei, möchten genau das auch wiedergeben und musizieren, was wir geprobt haben, was wir uns vorstellen und in dem Moment, also im Konzert vor allem da, sogar in dem Moment noch wirklich Neues schaffen kann, ob es eine kleine Tempoänderung oder eine kleine dynamische oder was auch immer. Ja, diese Vertrautheit. Also wenn man diese Vertrautheit spürt mit dem Orchester oder aus dem Orchester heraus, dann ist man wirklich besonders glücklich.
Sie moderieren auch Konzerte mit sehr viel Charme, natürlich mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Lebendigkeit, was fürs Publikum noch mal viel interessanter ist, weil man einen anderen, einen besseren Zugang zum Werk bekommt. Also ist eine Konzertform, die sich ein bisschen verändert. Gleichzeitig öffnen Medien wie Livestreams oder Streaming überhaupt Möglichkeiten, das Konzert zu erleben. Sehen Sie in dieser technischen Entwicklung eher eine Chance oder einen Eingriff in das klassische sogenannte Konzertgeschehen?
Na, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Man darf auch da viel mehr Menschen erreichen, ob es live ist oder nachher, wenn alles dann auf YouTube steht oder in welcher Plattform auch immer. Ich erinnere mich selber, als ich eben angefangen habe, mit Musik mich mehr zu beschäftigen, als ich klein war, neben das selber Spielen, das Interessanteste war für mich, die Videos anzuschauen. Ob es die Videos von Bernstein oder Karajan oder Carlos Kleiber oder alle diese großen Maestros mit den tollen Orchestern in großen Sälen, das war für mich eine große Inspiration. Und ich glaube, nach wie vor heute ist das so, also für die jungen Leute, egal wo sie sind, ob es in Kolumbien oder in Asien oder hier in Deutschland oder wo auch immer, einfach immer reinschauen, wie, was und was passiert, wie macht dieses Orchester, diese Dirigent, diese Solistin, das ist einfach eine große Chance. Und was ich daran auch so besonders mag, ist im Sinne, wie Sie gesagt haben, manchmal, nicht immer, aber manchmal ein paar Worte zum Publikum richten und vielleicht, ob es nur eine Begrüßung ist oder eine kurze Erklärung oder einfach nur ein kurzes Hallo oder nur mal kurz erzählen, das ist die Zugabe, die wir spielen, aber nur im Sinne von auch diese Verbindung, diese Nähe zu spüren und auch das spüren lassen, also wir sind da, wir sind Menschen so wie Sie sozusagen und dass wir gemeinsam einfach so einen besonderen Moment erleben dürfen und das ist zwar für uns irgendwie selbstverständlich, aber gleichzeitig müssen wir das immer schätzen, wissen und deswegen bin ich froh, ein paar Worte immer zu sagen, aber vielleicht ergibt sich das zum Beispiel jetzt beim Silvesterkonzert, dass ich doch vielleicht ein paar Worte sagen, wenn wir sehen, lassen wir uns überraschen.
Aber fühlen Sie sich nicht irgendwie bedrängt, wenn plötzlich da 7 Kameras Sie ranzoomen und jede Schweißperle vom Oboisten mitfilmt? Ist es nicht doch nochmal was anderes, als wenn man einfach mit dem Publikum und dem Orchester in einem Saal ist?
Ehrlich gesagt, für mich macht keinen großen Unterschied, weil ich kenne das schon so seit so vielen Jahren, fast von Anfang an, habe ich schon diese Livestreams und so weiter erlebt. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Kamera wirklich in Mitte des Orchesters zum Beispiel sich bewegt oder so. Höchstens, wenn überhaupt, die Kamera vom Dirigent, aber die steht meistens heutzutage robotisch da. Das Einzige, was störend sein kann manchmal, und das ist nicht absichtlich, ist, dass in leise Momente gerade vielleicht ein Kameramann oder eine Kamerafrau sich bewegt und genau in dem Moment wollen wir in eine besondere Stimmung. Das kann manchmal passieren und dann ist man einen Moment irritiert, aber da sind ja auch die Kollegen vom Kameras und vom Fernsehen und so weiter so Profis mittlerweile, das passiert selten. Also von daher, die sind für mich Teil des gesamten Geschehens. Also die sind nicht extra, die gehören dazu und so muss man es auch sehen. Wir machen alle gemeinsam ein Dokument für Ewigkeit und so müssen wir gemeinsam miteinander arbeiten und irgendwie harmonieren.
Anders, für Sie gibt das Jahr 2026 auch nochmal eine große Veränderung. Sie werden nämlich Chef des schwedischen Radiosymphonieorchesters. Worauf freuen Sie sich da besonders?
Ja, es ist ein großartiges Orchester. Der Chefdirigent Daniel Harding hat sehr viele Jahre mit denen gearbeitet, 18 Jahre lang. Und er hat einen ganz besonders schönen Klang geformt. Und die Schule, so nenne ich es mal so, die schwedische Art zum Spielen ist auch sehr eigen, sehr besonders. Mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Klang, mit sehr viel Kontakt. Obwohl man immer denkt, irrtümlicherweise, ja, Norden ist kalt, die sind gar nicht, die haben so viel Freude, so viel Humor und darauf freue ich mich sehr und gemeinsam einfach diese neue Wege zu gehen, weil ich natürlich ein ganz anderer Mensch bin, eine ganz andere Art und Persönlichkeit bin als Daniel Harding und ich glaube, das ist genau das Schöne auch, dass das Orchester auch die Chance hat, jetzt mit mir die Musik, auch wenn wir viele gleiche Repertoire spielen werden, einfach auf eine andere Art und Weise zu empfinden, heranzugehen und vor allem letzten Endes zu erleben. Das ist immer ein besonderer Moment in den Weg eines Dirigentes. Der Beginn mit einem neuen Klangkörper, das ist wirklich was Besonderes.
Und eine abschließende Frage. Jetzt ist Silvester. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine große, oder Sie haben eine große Tafel, an dem Sie sich jemanden einladen könnten, aus der Geschichte, aus der Gegenwart. Wer wäre das und worüber würden Sie mit ihm sprechen?
Zunächst mal würde ich gerne doch trotzdem meine Familie dabei haben. Die sind mindestens genauso wichtig wie die anderen Gäste, die ich danach gerne hätte. Ich würde natürlich gerne mit einem Herrn Kleiber kurz sprechen und fragen, Dinge vom Dirigieren oder vor allem von dem emotionalen und psychologischen Teil von diesem Beruf. Weil das fasziniert mich und beschäftigt mich immer jeden Tag aufs Neue, fürs Gute und fürs Schlechtes. Es ist nicht immer nur alles positiv, es ist auch viel Druck dahinter. Das würde ich gerne fragen, alle diese großen Maestros. Ich würde gerne natürlich auch mit den Komponisten reden können, ob es Brahms ist oder Mozart, Haydn, alle, Puccini, Verdi, Mahler, Wagner, Bruckner, also mit allen. Ich glaube, die würden alle nicht Platz haben und vielleicht werden sie nicht alle glücklich, in den gleichen Tisch zusammen zu sitzen. Aber ich würde mich freuen, zu versuchen, zumindest alle zusammenzubringen und doch eine gewisse Harmonie. Und in diesem Sinn einfach, mich würde sehr freuen und das versuche ich jetzt mal sehr romantisch zu formuliert oder gedacht. Wenn man Musik macht, ist das eine Art Treffen mit diesen ganzen Menschen. Und zwar mit Abstand, den nötigen Respekt, aber doch in dem Moment, wo man da steht und deren Werke musizieren darf, da ist man quasi irgendwie verbunden zu diesen Menschen, zu diesen Seelen oder zu diesen großen Meistern. Und das ist in so einem ständigen Treffen miteinander. Und das wird heutzutage vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig wahrgenommen. Ich freue mich jedes Mal eben vor dem Orchester zu stehen und dieses große Fest der Musik machen zu zelebrieren. Und so wird es heute sein, heute zum Silvester und diese Tage. Und so soll es hoffentlich das ganze Jahr dann durchgehen bei mir.
Einen schwungvollen Jahreswechsel und behalten sich diese Energie und Freude an der Musik. Danke sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals.
Classic.